Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Ute Welti. Zu Gast ist
Filmregisseur Andres Feil. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, freue mich auch.
Kernaufgabe des Regisseurs ist die Inszenierung, so heißt es in einem bekannten Online-Lexikon. Wenn Sie jetzt als Regisseur die zu Ende gehende Woche Revue passieren lassen, welche Szene, welches Bild fällt Ihnen sofort ein?
Es sind zwei Bilder. Das eine ist der bekannte Blumenstrauß, den die Fraktionsvorsitzende der Linken, Hennig Welsow, dem frisch gekürten Ministerpräsidenten Kemmerich vor die Füße geworfen hat. Und der lag da. Das war das Interessante. Es waren nicht nur die Gäste, der Blumenstrauß, der überreicht werden sollte.
Und dann lässt sie ihn ja einfach fallen.
Sie lässt ihn fallen und er lag sehr lange dort unten. Und gerade dann, als ein Glückwunsch kam, und zwar ein ganz besonderer, nämlich als Björn Höcke dem frisch gekürten, mit seiner Hilfe gewählten Ministerpräsidenten gratulierte, gerade da wird der Blumenstrauß schnell aus dem Bild geholt, weil er dann stört bei diesem Bild. Und ich denke, diese beiden Bilder muss man zusammendenken und das erzählt viel über den Zustand unseres Landes.
Anders Feil ist heute bei uns vielfach ausgezeichnet, unter anderem für seinen Dokumentarfilm über Josef Beuys und auch einer, der als Regisseur aufgefordert ist zu führen, denn es heißt ja Regie führen. Herr Feil, was verstehen Sie unter guter Führung?
Guter Führung heißt erstmal die Situation sehr genau einschätzen, wo ich Entscheidungen treffe. Das heißt, ich sammle erstmal möglichst viele Informationen, um dann eine Entscheidung zu treffen und sie dann auch zu verantworten und durchzusetzen. Und wenn, das ist immer eine Herausforderung, weil, also ich bin ja von Haus aus auch Psychologe, wir haben immer gelernt, Diagnostik, eine gute Diagnostik ist erstmal die Grundlage jeder guten Entscheidung. Das heißt, ich muss mich sehr genau mit Strömungen, mit Stimmungen beschäftigen, mit Ausdruck, mit Haltung und dann kann ich entsprechend ansetzen und daraufhin dann auch eine Entscheidung nicht nur durchsetzen, sondern andere auch mitnehmen, dass sie, wenn ich Glück habe, dann diese Entscheidung auch mittragen. Das ist Regie. Das heißt, es ist auch manchmal Versuch und Irrtum.
Erleben Sie gerade, dass die Politik ausreichend Diagnostik betreibt, um eben richtig und gut zu führen?
Also ich glaube, die aktuelle Situation zeigt ja, dass eine Diagnostik zwar stattgefunden hat, aber sie wurde nicht wirklich ernst genommen. Das heißt, Kram-Karrenbauer und auch Lindner haben ja vorausgesehen, was passiert und haben versucht zu warnen, aber haben eben dann nicht deutlich gemacht, was die Konsequenzen sind, wenn sich an diese Warnung nicht gehalten wird. Und das Dilemma ist eben diese Führungsschwäche, die sich dann so ausdrückt, das sieht man jetzt ganz aktuell, dass selbst die Vorgabe aus dem Präsidium und auch einer Angela Merkel aus Südafrika, doch jetzt unbedingt Neuwahlen anzusetzen, dass beide sich damit im Landesverband der CDU in Thüringen nicht durchgesetzt haben. Und in der FDP ist es ja noch ungeklärt, warten wir noch auf Herrn Lindner, was die Konsequenzen sein werden. Aber es zeigt, wie schwierig dieses Land einzuschätzen ist, wie schwierig dieses Land politisch angemessen zu führen, weil es auseinanderdriftet. Wir leben in einem gespaltenen Land. Ich denke, das ist die Diagnose von Thüringen. Und das bedeutet auch, dass Führung, das muss man objektivieren, damit auch schwieriger geworden ist.
Die Krisensitzungen laufen bei CDU und FDP. Katharina Hamburger beobachtet das alles im Hauptstadtstudio. Was weiß man bisher über den Verlauf?
Bislang wissen wir ehrlich gesagt relativ wenig. Also bei der FDP hat es ja gerade erst begonnen, läuft seit rund einer Viertelstunde diese Sitzung. Bei der CDU ist sie schon um 10 losgegangen und bislang ist wenig rausgedrungen, beziehungsweise gar nichts. Oft ist es ja so, dass man schon einzelne Dinge daraus hört, manchmal auch ganz bewusst gesetzt. Das ist in diesem Fall nicht passiert. Wir haben Statements davor gehört. Wir haben die Statements aus der Nacht von Annegret Kramp-Karrenbauer nach der Krisensitzung in Erfurt mit der Thüringer Fraktion, wo man sich jetzt auf so eine Art zumindest Zwischenweg geeinigt hat, wo man versucht, dass alle gesichtswahrend rausgehen. Also, dass die Erfurter CDU jetzt erstmal auf die Vertrauensfrage wartet und wenn dann alles nicht gelingt, dass man dann doch nochmal Neuwahlen anstrebt. Das ist meines Erachtens im Moment so ein Versuch, Annegret Kramp-Karrenbauer nicht ganz bloßzustellen, weil sie ja unbedingt Neuwahlen wollte. In dieser Sitzung bei der CDU, denke ich, wird es jetzt um die Frage gehen, wer hat die Hauptverantwortung für das ganze Desaster und was passiert vor allem mit Mike Moring. Wir hören aus Erfurt, dass er wohl schon angeboten hat, seinen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender. Öffentlich möchte er das noch nicht so sagen, aber im Mai wird die Fraktionsspitze neu gewählt. Und er hat ja auch noch einen Platz im Präsidium. Und da ist die Frage, ob er gedrängt wird, den auch aufzugeben.
Herr Feil, wen oder was halten Sie für den oder die Hauptverantwortliche?
Ich glaube, dass die Frage falsch gestellt ist. Es geht jetzt nicht um...
Dann geben Sie trotzdem die richtige Antwort.
...die Hauptverantwortlichen, sondern es geht um eine Struktur. Ich habe gerade diesen sehr tiefen Riss beschrieben. Der Riss ist, glaube ich, symptomatisch für eine Fraktion, aber auch für eine Partei, nämlich die CDU. Dieser Riss geht quer durch diese Partei. Und er zeigt, dass sozusagen strategisch... es egal ist, dass man mit so einer Entscheidung mit der AfD einen Ministerpräsidenten zu küren, dass diese Entscheidung, so wie sie getroffen wurde, mit den ganzen Konsequenzen, nämlich möglicherweise bei der nächsten Neuwahl zu verlieren, deutlich an Stimmen einzubüßen, dass es in Kauf genommen wurde, weil eigentlich, und jetzt komme ich aus meiner Sicht zu dem tiefen Riss, eigentlich diese Hand, die man der AfD bietet, von sehr vielen in der CDU ja ganz bewusst ausgestreckt wurde. Es ist ja kein Zufall, dass 22, 23 Abgeordnete so gestimmt haben, weil sie es inhaltlich eigentlich im Geheimen mittragen. Und ich denke, das ist das Hauptproblem. Deswegen geht es nicht nur um eine Verantwortliche, jetzt Kramp-Karrenbauer, die zu wenig durchgegriffen hat, sondern das Hauptproblem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es salonfähig ist. Ich zitiere jetzt einen sachsen-anhaltischen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Wir müssen das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Und ich glaube, da steckt das Wort NSDAP einfach drin, ob man will oder nicht. Und dass das salonfähig geworden ist, das ist das eigentliche Problem. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt nur auf Personalien konzentrieren, denken wir in die falsche Richtung.
Frau Hamberger, wie groß ist denn die Gefahr, dass die Demokratie immer mehr ausgetrickst ist? Man hört von solchen Vorgängen ja auch im Bundestag. Da beantragt die AfD zum Beispiel die Feststellung der Beschlussfähigkeit und bleibt dann vor dem Plenarsaal stehen, um Beschlussunfähigkeit herbeizuführen.
Ja, ich glaube, dass das durchaus ein Problem ist, dass das, was wir gesehen haben vorgestern im Landtag in Thüringen, eben kein Einzelfall ist, dass die AfD versucht, sozusagen in Anführungsstrichen legale Mittel der Demokratie zu nutzen, um sie wiederum vorzuführen, vielleicht auch auszuhöhlen. Also das Beispiel, das Sie gerade genannt haben, ist ein gutes. Dann gibt es auch zum Beispiel den Fall, wo nachts wieder auch die Beschlussfähigkeit angezweifelt wurde von der AfD und das Präsidium, das dann zurückgewiesen hat, das Präsidium dann unter der Leitung von Claudia Roth. Das Ganze wurde von der AfD dann skandalisiert. Aber die AfD hätte eigentlich eine halbe Stunde vorher auch diese Beschlussfähigkeit feststellen lassen, zu einem Zeitpunkt, als sie noch einen Schriftführer auf diesem Präsidium hatte. Dann hätte das Präsidium diesen Antrag vielleicht nicht zurückgewiesen. Also das wirkte auch wieder wie eine Inszenierung, um den ganzen Bundestag, um die Abgeordneten vorzuführen. Man hört ab und an aus dem Ältestenrat des Bundestages, dass es nicht einfach ist in der Zusammenarbeit, dass da Absprachen nicht eingehalten werden. Also da merkt man, da versucht eine Partei tatsächlich ein System anzugreifen mit den eigenen Mitteln. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Und in Thüringen haben wir das jetzt eben auch gesehen. Und da müssen die Parteien wach sein. Und von daher hat mich das persönlich auch gewundert, warum man in Thüringen nicht so wach war und sich in diese Falle hinein hat locken lassen.
Es gibt einen Schlüsselsatz, finde ich, von Björn Höcke auf dem letzten Kyffhäuser-Treffen 2019, wo er sagt, die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für unser Vaterland. Das heißt, jetzt wird es noch versucht, evolutionär, das heißt eben unter Einbeziehung der sogenannten bürgerlichen Mitte, sprich der CDU, FDP, dieses Vaterland zu retten. Und wenn nicht, was kommt danach? Wenn es nicht mehr evolutionär ist, dann wird es ein, ja, was? Eine Revolution, eine Ergreifung, eine Machtergreifung. Und das steht im Raum.
Frau Hamberger, sehen Sie das ähnlich?
Ich sehe zumindest, dass die AfD da durchaus gefährlich ist und sich der rechte Flügel ja immer mehr Macht jetzt auch zusichert. Also das ausgerechnet in Thüringen, wo Björn Höcke der Partei vorsitzt, dieser Coup der Partei gelungen ist, stärkt natürlich genau diese Kräfte, von denen man noch nicht genau weiß, in welche Richtung sie gehen werden und zu was sie eigentlich bereit sind. Die AfD versucht sich ja dieses Mäntelchen umzuhängen, hat das jetzt auch nach der Wahl in Thüringen getan, hat das auch schon vorher nach den Landtagswahlen immer wieder getan, hat gesagt, wir gehören dazu, wir sind eine demokratische Partei, wir gehören zur bürgerlichen Mitte und versucht das sozusagen, man nennt das ja neudeutsch framen, also das so ein bisschen in den Köpfen der Menschen zu verankern. Und ich glaube, vorhersehen kann das noch keiner, wohin es geht. Aber da sind durchaus Figuren dabei, denen man auch zutraut, dass sie weit über die Demokratie hinausgehen wollen.
Katharina Hamberger, Andreas Feil, vielen Dank bis hierher. Vertrauensfrage an Vertrauensfrage, Krisensitzung an Krisensitzung. Nicht zuletzt tagt dann morgen der Koalitionsausschuss als Spitzengremium der Regierungsparteien. Was aber auffällt, am Ende dieser Woche hält nur etwas mehr als die Hälfte eine Zusammenarbeit mit der AfD grundsätzlich für falsch. Das zeigt eine Umfrage vom ARD-Deutschland-Trend. Filmregisseur Andreas Feil ist heute bei uns. Mich hat diese Zahl überrascht.
Also es zeigt ja, dass die andere Hälfte das möglicherweise tolerabel oder sogar richtig findet. Und das überrascht mich nicht, weil, wenn wir es genau anschauen, auch in der Mitte der CDU haben ja sehr viele, unter anderem Burkhard Drecker, Fraktionsvorsitzender hier im Berliner Abgeordnetenhaus, Alexander Mitsch, einer der führenden Köpfe der Werteunion, das als einen großartigen Erfolg gefeiert, was da passiert ist, ein Erfolg der Demokratie. Und das zeigt, dass die Erinnerungskultur eigentlich in einer großen Krise ist. Wie kann es sein, dass die Wahl eines Ministerpräsidenten durch und vor allem mit den Kräften der AfD und vor allem mit einem Björn Höcke so weggeschoben wird, dann nur einfach das als ein Fest der Demokratie verstanden wird, wo dieser gleiche Björn Höcke gerichtlich ein Faschist genannt werden darf. Und da zeigt sich, der Riss geht eben quer durch die CDU und die Tendenz, dass so eine mögliche Zusammenarbeit akzeptabel, tolerabel ist, wenn es der Macht dient, diese Tendenz nimmt ja zu und das zeigt, dass die eigentliche Krise ja etwas ist, dass uns die Jahre 1933 bis 1945, dass die immer ferner werden, dass wir eine Krise auch der Erinnerungskultur haben und dass dieser bekannte Satz von Gauland, diese 12 Jahre sind ein Vogelschiss in der gesamten tausendjährigen Geschichte.
Erfolgsgeschichte hat er sogar
Erfolgsgeschichte,
gesagt.
Erfolgsgeschichte, dass dieser Satz durchaus bei vielen verhangen hat, gehangen hat und festgehangen hat und weiter so gedacht wird im Sinne von einer Relativierung. Und das zeigt, wir sind in einer Krise der Erinnerungskultur. Wir erinnern immer wieder an Fest, an Gedenktagen. Aber die eigentliche Substanz des Grauens, dadurch, dass Zeitzeugen wegsterben, es wird immer ferner und immer relativierter.
Aber hilft der Blick in die Geschichtsbücher denn tatsächlich? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, Höckes Buch zu lesen und zu gucken, was da für die Gegenwart und für die Zukunft geplant ist?
Ich glaube, dass wir beides brauchen. Ich denke, dass grundsätzlich die Orientierung jetzt nur an der Vergangenheit falsch ist. Man muss beides tun, aber deutlich machen, warum ist Höcke gefährlich? Weil er das, was in diesen 12 Jahren passiert ist, relativiert, zum Teil aufgreift, in eine Zweiteilung schaltet, nämlich hier das deutsche Vaterland, was gefährdet ist, und hier die Rettung. Ja, und das ist Gedankengut ganz klar von einer Partei, die dieses Unrechtsregime vorangetrieben hat in diesen 12 Jahren. Und von daher, glaube ich, muss man beides tun, das eine erinnern und deutlich machen, hier übersetzt es sich, tarnt es sich zum Teil, aber das Gedankengut an sich ist synonym mit dem, was wir damals erfahren haben, mit diesem Schrecken, mit diesem Grauen. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir das lebendig halten, um davor wirklich eine Brandmauer zu bauen.
Die AfD in Thüringen hat bei der Landtagswahl rund 23% der Stimmen bekommen. Einen Wahlsieg verhindert haben nur die wählenden Menschen über 60. Und wir haben es schon mehrfach angesprochen, es handelt sich um die AfD von Björn Höcke, den auch der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak einen Nazi nennt.
Das Problem ist, was Sie gerade angesprochen haben, dass es ja sehr viele Junge sind, die die AfD gewählt haben und auch gerade die Junge Union jetzt innerhalb von Thüringen ja diese Wahl erstmal von Kemmerich begrüßt hat. Das zeigt, es ist tatsächlich eine Frage, wie wir junge Menschen erreichen können, wie wir ohne von oben herab aufklären zu wollen, deutlich machen, was auf dem Spiel steht. Ich glaube, dass wir verstärkt, und da kommt auch die Debatte um den Klimawandel, die AfD ist eine der Leugner, da werden wir vielleicht später noch drauf zurückkommen, aber diese Debatten zeigen ja, wir laufen auf eine Polarisierung dieses Landes zu, wo kein Dialog mehr möglich ist, wo wir mit Hassbots, mit Trolls immer stärker in die Polarisierung hineingeraten. Und Thüringen ist ein erstes, für mich sehr schmerzhaftes Symptom dieser Polarisierung.
Heute ist Freitag und da geht die Klimabewegung Fridays for Future wieder auf die Straße. Sie geht aber auch auf die Bühne, denn in Göttingen wird das Theaterstück Fridays.future.ur aufgeführt. Und auch Andres Feil beschäftigt sich für sein nächstes Filmprojekt mit dem Klima. Worum geht es da genau? Klima ist ja ein weites Feld, würde Effi Briest an dieser Stelle sagen.
Ja, wir haben sehr breit erstmal recherchiert. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kann es sein, dass die Wissenschaft eigentlich seit 40, 50 Jahren sehr deutlich gewarnt hat vor den Folgen der Erderwärmung. Interessanterweise auch Wissenschaftler, die im Auftrag von den großen Erdölkonzernen gearbeitet haben, also ExxonMobil beispielsweise, und auch veröffentlicht haben. Das ist also nicht unterbunden worden. Und wie kann es sein, dass trotzdem, gerade in Amerika, die Mehrheit über Jahre, also in den 90er Jahren, aber auch in den 2000er Jahren, die Mehrheit den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel abgestritten haben? Heute, es gab, glaube ich, vor kurzem eine Umfrage, da sind es immer noch über 60%, die zumindest bei den Republikanern den menschengemachten Klimawandel in Frage stellen. Wie kann das sein? Und eine der Ergebnisse der Recherchen war, dass eben mit sehr, sehr viel Geld Thinktanks bezahlt wurden, Heartland, die Anzeigen geschaltet haben und sehr geschickt im Prinzip eine Kampagne entwickelt, weiterentwickelt haben, die schon erfolgreich, über eine lange Zeit erfolgreich gefahren wurde bei dem Versuch, Rauchen als nicht gesundheitsschädlich darzustellen. Man hat immer wieder appelliert an den Freiheitsgedanken. Das heißt, in Amerika darf der Staat einem nicht verbieten, zu rauchen. Es gab Kampagnen, wo dann jemand sich die Zigarette angesteckt hat und dann kam sozusagen die Hand des Staates und hat es ihm weggehauen. Ja, und dieser Empörungsreflex, mir wird etwas von außen verboten, dieser American Way of Life, der steht nicht zur Diskussion, hat mal Bush gesagt.
Mir fällt gerade ein, freie Fahrt für freie Bürger.
Das ist durchaus wesensverwandt. Und diese Kampagnen, dass die interessanterweise dann so erfolgreich wurden, weil sie ganzheitlich in den großen Zeitungen, in den Fernsehanstalten genau an diesem Freiheitsimpuls appelliert haben und dementsprechend den Skeptizismus, Wissenschaft muss kontrovers sein, es gibt diese Meinung, es gibt aber auch eine andere, wir dürfen uns nicht terrorisieren lassen. Und dann kamen eben dann diese Begriffe von Ökodiktatur, Ökofaschismus und das ist ja das, was wir sozusagen verlängert über ein Institut, nämlich das EIKE-Institut, hier auch in Deutschland haben. Auch die machen ja viele Veranstaltungen mit Heartland und versuchen, diesen Klimaskeptizismus über die AfD dann auch in den Bundestag zu bringen.
Wenn Sie aber erzählen, dass es auf der einen Seite diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt und auf der anderen Seite diese Marketingkampagnen, sind wir da nicht bei einem weiteren gefährlichen Narrativ, nämlich dass man nichts mehr glauben kann?
Also das Problem ist ja komplizierter. Es ist so, dass wir tatsächlich eigentlich nichts mehr glauben können, wenn wir schauen, wie Cambridge Analytica und andere massiv eingreifen in diese Diskurse, indem sie Fake-Biografien erfinden, indem sie sehr genau auf emotionale Wirkung gehen, um diesen Skeptizismus zu verstärken, um den sogenannten Öko vor dem Ökofaschismus zu warnen, dann zeigt sich ja, dass dieser Einfluss durch sehr viel Geld von diesen Thinktanks, also in Amerika waren es 2 Milliarden, muss man sich überlegen, 2 Milliarden wurden von diesen Thinktanks direkt A in Wahlkampfunterstützung, B aber auch in direkte Propaganda in den Jahren, ich glaube 2000 bis 2016 waren es, investiert. Dass sie das versuchen, ist ja sozusagen naheliegend, aber dass sie erfolgreich sind in Amerika, das ist eigentlich das Erschreckende, dass sagen die objektive Wissenschaft, wenn man so will, diese 99%, es nicht geschafft haben, mit ihrem fundierten, nachgewiesenen Wissen sich meinungstechnisch durchzusetzen. Das zeigt ja, dass die Demokratie tatsächlich gefährdet ist, weil sie so beeinflussbar ist, so manipulierbar ist, durch sehr viel Geld und mit den entsprechenden Mitteln und mit den entsprechenden psychologischen Mechanismen. 5000 Data Points, Cambridge Analytica, reichen aus, dass ich genau weiß, wie ich sie beeinflussen kann, mit welchen Werbespots ich möglicherweise Verhalten beeinflussen kann in der Zukunft. Und das wird mit einer Firma wie Cambridge Analytica, die es jetzt nicht mehr gibt, aber es werden andere wie Pilze aus dem Boden schießen, weil es ein Riesengeschäftsfeld ist und weil tatsächlich dadurch Politik gekauft werden kann.
Früher hat es mal geheißen, Verunsicherung sei positiv, weil die Leute Fragen stellen und ihr Verhalten ändern. Heute kann man ja eher zu dem Schluss kommen, dass Verunsicherung die Menschen lähmt.
Ja, ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel. Und der zeigt, dass wir mit den Kategorien des 20. Jahrhunderts, also im Sinne von Streit, Diskurs ist produktiv, dass wir beim Klimawandel, dadurch, dass wir unter einem Handelszwang stehen, einer Notwendigkeit, jetzt und bald zu handeln, weil wir sonst über die Tipping Points kommen, das zeigt, dass der Diskurs neu geführt werden muss. Wir müssen, glaube ich, anders über Freiheit nachdenken. Also der Freiheitsbegriff, ich würde ihn einfach mal dreidimensional aufbauen. Das heißt, wir müssen über eine Freiheit nachdenken, die nicht nur das Hier und Jetzt einschließt, im Sinne von, ich kaufe mir jetzt das, weil ich es mir kaufen will, sondern eine Freiheit, die zwei zusätzliche Komponenten bekommt. Einmal die Zeit, das heißt, und eine Menge. Das heißt, die Freiheit, die ich heute verbrauche, steht der nächsten Generation im Sinne von Optionen nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, diese zeitliche Komponente ist wichtig und damit, wenn man so will, auch noch eine dritte. Das heißt, wenn diese Freiheit, muss man sich vorstellen, wie eine Menge, wenn die jetzt eben aufgebraucht ist, dann ist sie weg. Ja, dann hat die nächste Generation, steht unter solchen Zwängen, die wir heute eigentlich mit zu verantworten haben. Und das heißt, Freiheit kann neu gedacht werden. Und ich glaube, um das nochmal ganz deutlich zu machen aus meiner Sicht, es geht nicht darum, dass wir jetzt in Richtung von nur staatlichen Zwangsmaßnahmen denken, sondern es braucht klare Vorgaben, die aber dann übersetzt werden müssen, partizipativ, gemeinsam entwickelt und ein Freiheitsbegriff sozusagen, der gemeinsam über eine gemeinsame Arbeit, ein gemeinsames Denken neu entwickelt und entdeckt werden kann. Und damit ist man weg von jeder staatlicher Bevormundung. Wenn der Staat aber begreift, dass bestimmte Vorgaben gemacht werden müssen, dann müssen sie von uns ausgefüllt werden.
Kein Glücksspiel in Macau, die Art Basel in Hongkong abgesagt und auch die Mailänder Modewoche ist vom Coronavirus betroffen. Drei chinesische Marken kommen nicht, weil sie nichts zeigen können, denn die entsprechenden Textilfabriken sind geschlossen. Andreas Feil, hätten Sie gedacht, dass das solche Kreise zieht, auch den Kulturbetrieb betrifft?
Also mit dieser Geschwindigkeit, mit der sich dieser Virus ausbreitet, habe ich genauso wenig wie andere gerechnet. Es hat eine Beschleunigung erfahren, die ja jetzt möglicherweise, man sieht es ja in Hongkong, dass die Menschen da schon Hamsterkäufe machen und Sorge haben, dass die Versorgung eben im Ganzen zusammenbricht. Insofern sind wir da noch weit weg. Also für mich war immer ein Bild, so, was mich beschäftigt hat, das war dieser alte, noch gar nicht, vielleicht, er sah vielleicht nur alt aus, der Mann, der in Wuhan auf der Straße lag, offenbar über Stunden. Und das, der lebte, hatte einen Schwächeanfall, möglicherweise eben auch vom Virus befallen. Und niemand kam, keine Ambulanz kam, kein Mensch kam, um ihm zu helfen. Ja, das heißt, was verändert so ein Virus im Verhalten? Was wird sichtbar in diesem Moment? Und ich denke, es sind zwei Dinge vor allem. Einmal, dass in so einer Extremsituation der Begriff von Solidarität plötzlich korrigiert. Und zum anderen eben auch die Frage, inwieweit bricht von der Seitenlinie der Tod, also die Möglichkeit der Gefährdung, dass in einer Gesellschaft, die den Tod ja mehr oder weniger abwehrt durch Optimierung, durch einen wissenschaftlichen Fortschritt, Innovation. Gerade gestern kam ja, dass durch Eingriff in die Gene möglicherweise bald Blutkrebs behandelbar ist und so weiter. Also wir glauben ja eigentlich dran, wir sind geschützt. Wir haben uns hundertfach versichert über Krankenrenten und sämtliche Schäden. Wir glauben, wir haben alles im Griff und dann kommt sozusagen von hinten, von der Seite, bricht da so ein Virus aus und aktiviert eigentlich alle Urängste im Menschen.
Wollte ich nämlich gerade gefragt haben, welche Rolle spielt die Angst vorm absoluten Kontrollverlust?
Ich glaube, je mehr wir kontrollieren und wir üben ja permanent, also wie viele Rollenspiele gibt es, jede Lebenssituation wird vorher studiert, geübt, ob wir das jetzt im Psychodrama machen oder in Rollenspielen, wo wir uns auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Also dieses permanente Selbstinszenieren und in Rollen hineingehen und wieder hinausgehen, um damit eigentlich den Schrecken zu bannen und darüber hinaus uns in Watte zu packen, was ja auch die Politik jetzt der letzten Jahre gezeigt hat. Also dass der Wir haben gerade über den Klimawandel gesprochen, also dass letztendlich die Abwehrmechanismen, also auch von einer Angela Merkel und einer CDU immer wieder, wir müssen das den Menschen vermitteln, wir dürfen nicht zu viel zumuten. Das heißt, wir gehen nicht von dem aus, was an faktischer Bedrohung da ist, sondern das Problem wird so lange so behandelt, bis es in die aktuelle politische Möglichkeit hineinpasst. Angela Merkel, Originalzitat im September letzten Jahres, Politik ist das, was möglich ist und nicht, Klammer auf, ergänze ich jetzt, das, was notwendig ist. Das heißt, es ist ein eleganter, sehr fein geführter Prozess permanenter Verdrängung und da kommt plötzlich so ein Virus und zeigt, wie brüchig diese Hülle ist, dieser Kokon, in dem wir leben.
Jetzt kann man ja trefflich darüber streiten, ob es notwendig ist, eine Kunstmesse in Hongkong abzusagen. Aber wenn wir nach Berlin gucken, am 20. beginnt die Berlinale. Ihre Branche trifft sich. Nächste Woche Dienstag können wir uns einen Überblick verschaffen vom kompletten Programm. Befürchten Sie da irgendwelche Auswirkungen?
Also ich glaube, da bin ich nüchtern. Ich glaube, wir haben in Deutschland jetzt 10 Erkrankungen. Es werden vielleicht ein paar mehr werden durch die jetzt aus China noch nach Deutschland zurückgeflogen werden. Die sind in Quarantäne. Das ist insofern, glaube ich, durchaus unter Kontrolle zu halten. Und jetzt deshalb die Berlinale abzusagen, fände ich falsch und in dem vollkommen voreilig. Die Berlinale ist wichtig, dass sie stattfindet, dass wir über Filme, über die wesentlichen Fragen zum Zustand dieser Welt nachdenken und zusammenkommen und diskutieren und streiten. Das ist wunderbar und das sollte jetzt nicht deshalb abgesagt werden.
Europa soll unabhängiger werden in Sachen Verteidigung. Das ist erklärtes Ziel von Emmanuel Macron und der französische Präsident hat deswegen heute eine Rede gehalten über Verteidigungsstrategie und über atomare Abschreckung. Paris-Korrespondent Jürgen König hat die Rede verfolgt. Ist atomare Abschreckung der entscheidende Punkt in Macrons Strategie gewesen?
Na, sagen wir ja und nein. Präsident Macron hat sich eindeutig zur Atommacht Frankreich bekannt, was zum Beispiel die Befehlsgewalt über die Atomwaffen angeht innerhalb der NATO. Da hatte es ja Vorstellungen gegeben, zum Beispiel bei der Unionsfraktion im Bundestag, die französischen Atomwaffen ganz unter das Kommando der NATO oder auch der EU zu stellen. Dazu wurde Macron heute deutlich, nein, auf keinen Fall. Ein Entscheider müsse es sein. Und wer das ist, ist klar, Macron selbst in seiner Rolle als französischer Präsident. Was er darüber hinaus will, Sie haben es schon angedeutet, ihm ist das sehr, sehr wichtig, eine europäische Verteidigung, die Europa unabhängiger von den USA macht. Gleichzeitig hat Macron aber, und jetzt kommt das Nein, auch gesagt, er wolle an der nuklearen Abrüstung festhalten, wolle alle Mittel der Diplomatie nutzen, vertrauensbildende Maßnahmen entwickeln. Konkret gefordert hat er, dass die Europäer in die Verhandlungen über einen künftigen INF-Vertrag über ein Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen eingebunden werden.
Andres Feil gehört zu denen, die gegen atomare Teilhabe von Deutschland protestiert haben, nämlich im Rahmen der Friedensbewegung Anfang der 80er, die große Demo in Bonn 1983. Was ist Ihr Blick heute auf das Thema?
Also es zeigt, dass in der Tat ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, dass eben die Selbstverständlichkeit, mit der wir uns verlassen konnten, dass Amerika selbstverständlich Europa mitschützt, das ist zumindest, dass diese Frage im Moment zwar noch gegeben ist über die NATO, würde auch nicht so weit gehen wie Macron, dass diese NATO bereits hirntot ist, aber zumindest kommen ganz neue Fragen, nämlich was könnte denn eine europäische Atomverteidigung sein? Also kommt da erstmal Deutschland mit Frankreich in eine Kooperation, dann fragt man sich ja sofort, aber was ist dann mit Polen? Müsste man nicht Polen als erstes mit reinholen, weil die natürlich die größte Angst haben, wenn sie nach Osten schauen, wenn sie da nicht unter diesem Schirm sind. Also es zeigt, dass es sehr kompliziert ist, weil dann, wenn man jetzt jedes europäische Land mit reinholen würde, Macron in der Tat recht hat, nämlich wenn jetzt ein Angriff rein theoretisch erfolgen würde, dann hat er 20 Minuten und bis dann 27 Mitgliedstaaten befragt werden, ja, was sollen wir denn jetzt machen, ist es zu spät. Das heißt, es ist voller Variablen und die sind sehr offen und sehr widersprüchlich. Und ich glaube, mittelfristig ist in der Tat die Frage, wie entwickelt sich das Verhältnis zu Amerika, wie kann die NATO, kann die neu belebt werden und in welche Richtung? Und drittens, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was wollen wir da für Geld ausgeben? Weil es geht nur, wenn die Deutschen da einsteigen. Ich glaube, Frankreich bezahlt über 3 Milliarden im Moment jährlich, um nur einfach diese Atomwaffen weiter
Die Zahl stimmt, ja.
Zur Verfügung zu halten. Und das bedeutet ja, Deutschland müsste sich da auch beteiligen. Und wenn wir gucken, wo wir im Moment mit der Bundeswehr schon stehen und dass es fast unmöglich ist, einen gemeinsamen Kampfflieger mit Frankreich zu entwickeln, dann zeigt sich, dass das alles doch sehr auf wackeligen Füßen steht und dass wir uns eher überlegen sollten, wo wollen wir das Geld, was ohnehin nie ausreichen wird, eigentlich hingeben? Brauchen wir es tatsächlich in dem Aufbau einer europäischen Atommacht?
Herr König, ist Macron da, ich sag mal, problembewusst?
Ja, absolut. Er hat zum Beispiel heute deutlich gesagt, dass Frankreich keinen Schutzschirm für ganz Europa bieten will. Er hat gesagt, an den Verträgen mit den USA werde nichts geändert, aber Frankreich werde eben nicht als atomare Schutzmacht für Europa auftreten. Es gab ja solche Gedankenspiele in Deutschland zu sagen, naja, sollten die Amerikaner sich als Schutzmacht möglicherweise zurückziehen, dann stünde ja Frankreich bereit. Und dazu hat Macron gesagt, nein. Also, er hat wörtlich gesagt, manche könnten denken, dass wir uns als Alternative zu den Amerikanern anbieten. Das ist nicht der Fall. Er wird schon wirklich großen Druck ausüben, dass auch in Deutschland wie in allen europäischen Partnerländern über eine europäische Verteidigung, welcher Art auch immer, aber Macron setzt, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, schon auf atomare Abschreckung, wie das gehandhabt werden soll.
Herr Feil, ist damit ein Obama überholt, der vor 4 Jahren eine Welt ohne Atomwaffen gefordert hat?
Nein, die Forderung ist ja nicht nur richtig, sondern notwendig, weil diese Welt vor so vielen anderen massiven Problemen steht und im Moment ja eher eben das Bipolare auseinanderfällt in eine multipolare nationale Alleingänge. Es ist nicht nur Amerika, wo wir eigentlich überlegen müssen, wie schaffen wir das bei den Grundfragen, eben Klima, Umwelt, wie schaffen wir da Allianzen, und da muss auch sehr viel Geld fließen. Und wenn wir jetzt das Geld in Atomwaffen für Europa ausgeben, dann fehlt es da, wo es eigentlich nötig ist. Und das wäre sozusagen fatal, wenn wir da die Schwerpunkte verlagern.
Herr König, wir haben heute viel über die Macht der Bilder gesprochen. Bietet sich ja an, wenn man einen Filmregisseur zu Gast hat. Und auch Macron ist ja einer, der sich gut inszenieren kann. Ort der Rede war die prestigeträchtige École Militaire. Welches Signal ist davon ausgegangen?
Dazu muss man zunächst sagen, dass Frankreich ein komplett anderes Verhältnis zu seinem Militär hat, als wir Deutsche das haben. Das ist etwas völlig Selbstverständliches. Und insofern war diese Rede des Präsidenten zu Frankreichs Atomwaffen heute auch nur eine ganz normale Folge einer französischen Tradition. Das findet jedes Jahr statt, diese Grundsatzrede. Und sie wird immer im Rahmen der Militärakademie in der sogenannten École de Guerre, der Kriegsschule also, gehalten. Eine traditionsreiche Einrichtung. Das Signal, nach dem Sie fragen, wäre an die Franzosen, es ist alles, wie es immer war. Und ich bin sicher, das wird nicht wenige in Frankreich auch beruhigen.
Herr Feil, welches Signal für Europa wünschen Sie sich?
Also, dass es erstmal nicht weiter auseinanderfällt. Also, ich bin ein glühender Europäer und ich glaube, es wichtig ist in erster Linie, dass wir Europa demokratischer denken, dass wir mehr von Teilhabe, nicht nur reden, sondern diese Teilhabe im Sinne einer Verfassung in einer wirklichen Mitwirkung für alle wesentlichen Fragen, wo ein einzelnes Land nichts tun kann, wo nur gemeinsam eben entschieden und gehandelt werden kann, nicht nur beim Klimawandel, aber da auch vor allem. Deshalb brauchen wir ein starkes Europa und ein Europa, was von innen gewünscht, gedacht und gewollt wird.
Filmregisseur Andreas Feil und Paris-Korrespondent Jürgen König in Deutschlandfunk Kultur am Freitagmittag und nach 13 Uhr. Da geht es um digitale Bildung. Andreas Feil, als Filmregisseur haben Sie, glaube ich, eine recht analoge Ausbildung genossen?
Absolut, aber die Frage, was ist die Zukunft des Kinos, werden wir in 20 Jahren, wenn man anguckt, mein Sohn geht kaum noch ins Kino, werden wir diese Kinos noch haben oder wird Film auf ganz anderen Kanälen gesehen und verbreitet und diskutiert? Also da ist, glaube ich, sehr viel in Bewegung. Ich hoffe und glaube, dass es eine Renaissance geben wird, dass die Menschen einfach das gemeinsame Schauen, Diskutieren, Nachdenken in einem Kinosaal brauchen. Und insofern bin ich da durchaus sehr hoffnungsvoll.
Und ich sage herzlichen Dank, Andreas Feil.
Ja, vielen Dank für die Einladung.